Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Eine neue Woche und eine neue Folge des Podcasts rund um Wasserstoff und Brennstoffzellen. Wir haben es uns wieder sehr gemütlich gemacht hier an der Bar, wieder in einer schönen Runde mit einem Gast. Und neben mir und dem Johannes, hallo Johannes, ist auch wie schon letzte Woche wieder unser Freund Patrick Huber dabei. Hallo Patrick, servus.
Hallo Martin, hallo Johannes. Danke, dass ich hier sein darf.
Sehr gerne. Grüß dich, Patrick. Ja, hallo. Uns freut es natürlich, dass du hierher gekommen bist und deine Zeit hier mit uns verbringst. Wir hatten ja letzte Woche eine wahnsinnig interessante Diskussion oder ein Gespräch über die LKW-Flotte, die ihr in der Schweiz betreibt und dann daraus abgeleitet im Prinzip ein ganzes Ökosystem entwickelt habt, das wirklich den Wasserstoff von der Produktion über die Verteilung bis zur Nutzung handelt. Nun, was ich auch mitgenommen habe, war, dass dieses Ökosystem in der Schweiz unsubventioniert funktioniert. Ihr hattet, glaube ich, am Anfang für einige Pilotprojekte paar Unterstützung bekommen, aber in der heutigen Version läuft es alles ja rein wirtschaftlich. Warum habt ihr euch denn entschieden, diesen Weg zu gehen und nicht, keine Ahnung, vielleicht in ein anderes Land neben dran zu schauen, wo vielleicht größere Subventionen kommen, wo der Staat dir sagt, hier hast du dann 100.000 oder 1 Million Euro und baust es auf. Gab es da ein Gedankengang bei euch oder habt ihr gedacht, wenn das unsubventioniert funktioniert, dann machen wir es doch einfach?
Also wir haben eine sehr starke Meinung, was Subventionen angeht, auch was die Rolle des Staates bei der Bekämpfung des Klimawandels angeht. Aber wir sind nicht strikte gegen Subventionen. Und im letzten Podcast habe ich auch erzählt, dass wie das alles begonnen hat mit dem Pilotprojekt, mit dem Coop-Truck. Und bei der Coop-Truck, da wurden Teile davon eigentlich vom eidgenössischen Energiedepartement unterstützt und subventioniert. Mhm. Aber das ist, die Schweiz hat halt von Natur aus sie sehr zurückhaltend, was Subventionen angeht. Also jetzt mal ausgenommen von der Landwirtschaft. Also es ist nicht so, dass wir sagen, Subventionen sind schlecht. Aber die Subventionen haben auch immer einen Preis. Also es ist und der Preis ist die Zeit. Und wir sind der Meinung, dass die Zeit ein Vorteil ist, ein Wettbewerbsvorteil. Und dann muss man sich halt entscheiden, ob man etwas lieber 1-2 Jahre später bringt, aber dafür weniger Geld in die Hand nehmen muss, oder ob man einfach vorwärts macht. Und wir sind da sehr, sehr ungeduldig und wir wollten das einfach durchziehen. Jetzt, wir haben keine Subventionen, aber ich habe das auch im letzten Podcast kurz erläutert. Also wir haben einen Steuervorteil mit der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe. Jetzt sagen Leute, ja, das ist ja eigentlich Subvention. Ich bin da jetzt nicht ganz der Meinung, weil die Schwerverkehrsabgabe, das ist eine Abgabe, die basiert aufgrund der Emission, die man tätigt. Und dann muss man eigentlich diese auch nicht bezahlen, wenn man keine Emission hat. Also ich finde, das ist so, wie man sagt, ja, jetzt kaufen alle Leute nur Katzen, weil die Hunde Steuer gibt oder einen Hundetag brauchen, und ihr müsst eigentlich auch einen Hundetag kaufen. Also ich finde es dann okay, wenn man sagt, wenn man eine Katze hat, muss man so und so viel dazu bezahlen, aber man muss sicher keinen Hundetag kaufen, oder? Also es ist eigentlich nicht eine Subvention, es ist einfach etwas, wo eine Steuer, die es gibt, das nicht qualifiziert, dass diese Steuer erhoben werden kann. Ja.
Im Prinzip die Quantifizierung der externen Kosten, was du ja letztes Mal gesagt hast.
Genau, es läuft genau darauf raus. Also die und bei den Berechnungen ist man da schon sehr spezifisch geworden. Also in der neuesten Studie, die wurde 2018 abgeschlossen von der Abteilung, da hat man gesagt, dass aufgrund des Transportes 17.300 Lebensjahre im Jahr verloren gehen. Einfach weil Leute aufgrund der Luftverschmutzungen oder Lärmstress oder Unfällen einfach früher sterben. Es gibt in der Schweiz 39 Tage mit Asthma-Symptomen bei Kindern. Oder wo sie haben, das sind Kosten, also das weiß man als Eltern. Es sind quantifiziert worden, wie viel Spitaltage man wegen der Erkrankung durch Luftverschmutzung in der Schweiz hat. Also es sind 26.900 Spitaltage. Das sind einfach so Zahlen, die ich da, sorry, per Zufall jetzt im Kopf habe, weil ich es gerade wieder angeschaut habe. Aber das sind Kosten, die fallen an. Die Leute tragen die, oder?
Jetzt kann man sich natürlich fragen, und ich frage mich das auch tatsächlich, warum funktioniert sowas jetzt bei euch? Warum funktioniert sowas in der Schweiz? Warum wird sowas in der Schweiz jetzt wirklich in einem verhältnismäßig großen Maßstab jetzt ausgerollt und hochgezogen und wird wirtschaftlich betrieben? Warum funktioniert ganz offensichtlich in anderen Ländern, speziell ja, vielleicht auch in der Europäischen Union, wo man ja sagen kann, gut, da ist vielleicht halt die Gesellschaftsstruktur eine ähnliche, da ist vielleicht die Regelsetzung vergleichbar, es ist die Gesetzeslage vielleicht vergleichbar, es ist auch vielleicht der Zugang vielleicht zu dem Wasserstoff vergleichbar, ja, sind vielleicht Entstehungskosten auch für erneuerbaren Strom vielleicht in gewisser Hinsicht vergleichbar, natürlich regional sehr unterschiedlich, aber vielleicht, wenn man es halt über die ganzen Länder betrachtet, mal vergleicht oder über die gesamte Europäische Union mal vergleicht, dann sehr ähnlich. Warum funktioniert es in der Schweiz und nicht woanders? Liegt es wirklich dran, weil ihr jetzt einfach halt die Ersten wart und die Pioniere seid und sozusagen halt das Selbstvertrauen einfach hattet und das einfach gemacht habt? Oder liegt es an den Randbedingungen, die in anderen Ländern vielleicht nicht so vorhanden sind, um sowas möglich zu machen? Stichwort halt wieder Förderung, Regelsetzung, Gesetzeslage und so weiter.
Mhm. Ja, ich glaube, es ist immer eine Kombination, oder? Also man hat natürlich, wenn man irgendetwas gemacht hat, immer das Gefühl, dass man die einzige Person auf der Welt ist, die dann so etwas auf die Beine hätte stellen können und sonst hätte es niemand können. Ich denke nicht, dass das bei uns der Fall ist. Also ich denke, was wir gemacht haben, das hätten auch andere Leute machen können, aber sie hätten es halt machen wollen müssen. Und das haben sie nicht gemacht, und wir haben da schon irgendeine intrinsische Motivation. Die Rahmenbedingungen, wie du angesprochen hast, die sind sehr gut, und wieso die Rahmenbedingungen gut sind oder besser sind als in anderen Ländern, hat aber vielleicht auch ein Stück weit mit unserem politischen System zu tun. Also wir haben so eine halbdirekte Demokratie. Das heißt, wenn in der Schweiz in der Verfassung was geändert werden muss, dann muss muss das Volk jedes Mal dieses abstimmen, zu der Veränderung zustimmen. Oder sie kann gegen Gesetzesinitiativen, kann sie das Referendum ergreifen. Und das ist sehr mühsam. Es wird oft auch missbraucht. Aber es gibt halt auch bei Bestimmungen eine Legitimation für den Entscheid. Also wenn ich schaue, was da vor einigen Jahren mit den Gilets jaunes in Frankreich passiert ist, als man die Benzinsteuer erhöhen wollte, das ist halt in der Schweiz nicht möglich, weil dann hätte man ein politisches Mittel. Und wenn man sagt, das ist so abgestimmt worden, die Mehrheit der Stände, also der Kantone und die Mehrheit der Schweizer ist für diese Veränderung, dann muss sie auch akzeptiert werden. Und vielleicht wäre so eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe außerhalb der Schweiz, wäre es nicht möglich gewesen, politisch, weil die Politiker dann halt schon sich auch überlegen müssen, hilft mir das bei der nächsten Wahl oder nicht, oder? Und dann gibt es viele Faktoren, wo wir auch wirklich uns glücklich schätzen müssen. Die Kosten in der Schweiz sind für alles höher als in den angrenzenden Ländern, an die Schweiz angrenzenden Ländern, und das hilft. Dann haben wir eine Kultur aufgrund dessen, dass wir sehr wenig Subventionen machen, dass eigentlich viele Industrien in Vorleistung gehen. Es gibt beispielsweise, kann man sagen, in der Schweiz, die Tankstellen, die machen jedes Jahr etwa 3% weniger Umsatz, oder die Autos werden effizienter, es gibt alternative Energien, und da kann man sagen, ja, das ist jetzt halt nicht so tragisch, einen Teil kann ich mit der Marge kompensieren, aber in 10 Jahren ist es halt vielleicht 30% weniger Umsatz, und dann wird es dann tragisch, oder dann geht es dann eben an den Fixkostenbeitrag. Ja. Und das heißt, sie können dann nicht von der Kultur her können Sie eigentlich keine Industriepolitik erwarten von unseren Politikern. Sie müssen in Vorleistung gehen. Ja, und ja, die sagen, das ist eine Tendenz. Und in der Schweiz, das ist übrigens ein Grund, dass die Tankstellen alles privat finanziert und gebaut werden, weil die viele Tankstellenbetreiber, die haben eigentlich ihr Geld mit Heizöl verdient. Mhm. Und bei dem Heizöl haben wir in der Schweiz eine CO2-Steuer eingeführt und da hat sich eigentlich der Markt sehr stark auf Geothermie verlagert. Und mit dieser Verlagerung haben sie aufgrund einer Technologie, die veraltet wurde, haben sie ja ihr Geschäftsmodell verloren. Und die möchten das Gleiche jetzt, die möchten jetzt nicht, dass das Gleiche nochmals bei der Mobilität passiert und sagen die, jetzt tun wir uns zusammen und schauen, dass wir da mal in Vorleistung gehen können. Und die Bereitschaft der Industrie, in Vorleistung zu gehen, ist eigentlich sehr, sehr kraftvoll, wenn man Veränderungen will. Viel, viel kraftvoller, als wenn die Politik top-down bestimmt, welche Technologie wo für was verwendet werden muss. Ja. Und in der Schweiz wird halt auch, also die fossilen Brennstoffträger werden auch weniger subventioniert als im Ausland. Also es ist eine Kombination. Aber ich finde schon, Und ich glaube, ohne uns wäre sie jetzt nicht da, wie sie jetzt ist. Mhm. Aber es hätte auch jemand anders machen können. Ja. Eigentlich. Ja.
Das heißt, in eurem Wasserstoffökosystem ist wirklich mehr oder weniger die gesamte Bandbreite der schweizerischen Industrie in gewisser Weise vertreten. Das ist nicht nur eine elitäre Vereinigung von 3-4 Firmen, die sagen, sie machen das jetzt.
Nein, überhaupt nicht. Und beispielsweise kenne ich per Zufall jemanden, der ist aus einer anderen Industrie und der ist Mitglied beim Förderverein für Wasserstoff. Und ich bin dem per Zufall über den Weg gelaufen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich möchte mich einfach bedanken, dass er diesen Förderverein unterstützt. Ich finde das toll. Und der ja eigentlich nicht einen direkten Bezug hat. Er hat jetzt keinen kommerziellen Anreiz. Der ist eigentlich nicht wirklich betroffen. Und dann hat er gesagt, schau, uns geht es gut. Das ist eine Bürgerpflicht, dass wir noch besseren Wegen finden. Und ich kann trotzdem einmal die Woche warm essen. Und das ist meine Pflicht. Also, und ich finde das sehr schön. Und das ist auch sehr motivierend. Das ist halt einfach, das sind Werte. Oder und ich finde es wichtig, dass wir diese Werte behalten können und diese Werte, die können sehr viel bewirken.
Ja, toll. Wir haben über Regelsetzung so ein bisschen schon gesprochen, sowohl die nationale Regelsetzung und Gesetzgebung, wie auch, und das ist in Deutschland natürlich immer ein ganz, ganz heißes und aktuelles Thema, natürlich die Regelsetzung, die von der Europäischen Union kommt oder aus der Europäischen Union kommt und ja, zumindest in Deutschland ja ein ständiger Streitpunkt, was soll national geregelt werden und was kommt aus der Europäischen Union. Und eine Sache, die sozusagen aus Brüssel jetzt ja zu uns schwappt, ist die RED II, kann man ja sagen, Renewable Energy Directive. Und wir haben im Vorgespräch schon kurz uns unterhalten, darüber auch, und wir haben gemerkt oder wir hatten so den Eindruck, das ist ein Thema, was dir auf den Nägeln brennt oder wozu du auf jeden Fall was sagen möchtest, nämlich die Effekte auch, die diese RED II auf uns alle auch haben wird und auf unser Wirtschaftssystem haben wird. Wie schätzt du denn das ein? Es gibt ja Stimmen, die das sehr, sehr, sehr positiv sehen und da ja ganz euphorisch und enthusiastisch sind über diese neue Regelsetzung, aber es gibt ja auch die gegenteilige Meinung. Wie schätzt du diese Aktivitäten, wie sie in der RED II angesetzt sind, für dich oder für euch, vielleicht auch für die Schweiz insgesamt ein?
Also es ist ein extrem komplexes Thema. Und es gibt nur sehr wenige Leute, die eigentlich das wirklich ganz verstehen, muss ich feststellen. Aber um das ins Größere einzuordnen, also ich bin eigentlich der Meinung, dass die Staaten auf drei Arten agieren können. Die Staaten haben sich hervorgetan und gesagt, die meisten Staaten, also ganz Europa ist der erste Kontinent, der sagt, bis 2050 sind wir Net Zero. Und jetzt geht es um die Umsetzung. Und bei der Umsetzung haben die Staaten eigentlich drei Hilfsmittel, die sie anwenden können. Sie können subventionieren, sie können Regeln schaffen und sie können Anreize schaffen, Lenkungssteuer können sie machen. Das sind die drei Ebenen, auf denen sie agieren können. Und ich finde, dass es alle drei braucht, alle drei Ebenen. Also man, ich finde, bei den Entwicklungen von neuen Lösungen, da braucht es Subventionen, da braucht es, die Wissenschaftler müssen unterstützt werden, um Prozesse effizienter gestalten zu können, um technisch bessere, ausgefeiltere Lösungen zu bieten. Ich glaube, man muss Anreize schaffen, das haben wir im ersten Podcast ausdiskutiert, wo die externen Kosten überlagert werden, ja, damit diese mit einberechtigt werden. Und der dritte Teil, das sind halt eben das Erlassen von Regeln. Und das ist genauso wichtig. Wahrscheinlich ist es das Wichtigste. Es ist einfach auch wirklich das Unangenehmste zu machen. Das Angenehmste ist es, Subventionen zu bezahlen, oder? Da mache ich ja nur Freunde. Und so. Aber wir müssen uns bewusst sein, wenn wir Net Zero erreichen möchten bis 2050, dann sind die Schätzungen für die Kosten von Investitionen sind zwischen 100 und 150 Trillionen. Also das ist, um das in Vergleich zu bringen,
ich glaube, dann auch das egal, welche Währung das ist, weil
ja, genau. Dollar, sorry, US-Dollar. Ja, das ist die gesamte Weltproduktion im letzten Jahr. Ich glaube, die war oder wird ungefähr so um die 90 Trillionen sein. Also das heißt, mehr als ein Jahr lang die ganze Welt, was die ganze Welt produziert, wird nötig sein, um die Energiewende global umzusetzen. Und wenn die Staaten das Gefühl haben, das können sie mit der eigenen Kasse bezahlen, dann stimmt das einfach nicht. Oder? Das ist pro Jahr ist das im Durchschnitt rund 4,5% des Bruttosozialproduktes eines Staates, das er einsetzen muss für die Dekarbonisierung. Und jetzt kann man sagen, ja, ein Teil ist Offsetting, weil wir dafür keine neuen Ölvorhaben finanzieren müssen oder so und das stimmt, aber es ist ein dickes Brett. Und das heißt, ich brauche den Markt, wenn der Staat das nicht selber machen kann. Und das heißt, der Staat, der muss schauen, dass er einen Markt generieren kann. Und ein Markt, der funktioniert eigentlich immer, der braucht immer drei Charakteristiken. Der muss fair sein, der muss Gleichheit darstellen, also von Produkten oder von den Marktteilnehmern, und der muss Investitionsopportunitäten bieten können. Sonst ist es kein Markt, oder? Und diese RETU, das ist jetzt halt ein Weg, wie man so einen Markt entwickeln. Und grundsätzlich ist RETU und die Überarbeitung von RETU in RET3 sind die europäischen Richtlinien zur Förderung von Energie aus erneuerbaren Quellen. Das ist also, wie fördert man die, wie werden gewisse Technologien definiert, was müssen sie erfüllen, dass sie unter Grün fallen. Und diese Richtlinien, die müssen dann in den Staaten im nächsten Jahr umgesetzt werden. Und die RET2-Revision, die sollte eigentlich ursprünglich im letzten September rauskommen. Und es wird jetzt davon ausgegangen, dass das so gegen Ende März ist. Das ist aber nicht von der EU offiziell so kommuniziert, aber es hat immer wieder so Papiere gegeben, wo gewisse Inhalte geleakt sind. Also es klingt spannend, aber ich glaube, so habe ich das mitgekriegt, ist das auch ein Prozess, den die EU bewusst macht, um Feedback zu kriegen, wie gewisse Richtlinien dann angenommen werden. Und da kam, ja, da stoßen jetzt halt viele Interessen aufeinander. Also da gibt's Ölvertreter oder Vertreter von fossilen Brennstoffträgern, die grünen Wasserstoff sehr viel strenger definieren möchten als andere. Es gibt Batterieelektrische, die wiederum sagen, ja, Batterie soll einfach grün sein, also so wird es ja jetzt hauptsächlich angeschaut, muss aber nicht irgendwelche Richtlinien erfüllen, was den Strom angeht. Es gibt jetzt dort eigentlich meiner Meinung nach zwei Aspekte, an denen ich mich wirklich störe. Das eine ist die Additionalität und das zweite ist eigentlich, dass man Europa in kleine Bidding Zones, die dem Stromnetz angegliedert sind, aufteilt. Und beides hat die Gründe. Und die Gründe kann ich sehr gut verstehen. Bei der Additionalität geht es natürlich darum, dass man sagt, man möchte nicht mit dem Strom Wasserstoff produzieren und man zwingt dann andere Strombezüger auf Strom, der mit fossilen Trägern hergestellt wird, umzusetzen. Das stimmt. Und deshalb muss Wasserstoff halt, wenn er grün sein soll, aus den, die Stromproduktionsstätte eigentlich zuerst gebaut haben oder bauen. Und ich finde, das ist halt, wenn wir jetzt wieder bei den Märkten sind, das ist halt dann nicht gleich. Ich kann natürlich nicht sagen, wenn ich eine Batterie auflade, dann muss ich es nicht, aber wenn ich Wasserstoff damit produziere, dann muss ich es. Und ich finde, und das Problem, was wir haben, das ist, wir haben jetzt beispielsweise Dänemark hat vor einem Monat gesagt, dass sie 2 Gigawatt Stromperke bauen möchte und die werden jetzt ausgeschrieben. Die gehen davon aus, dass in 6 Jahren frühestens diese Windperke live gehen werden. Das heißt, man kann jetzt eigentlich 6 Jahre dann gar nichts machen dort. Und mit dieser Additionalität wird es unmöglich sein, dass wir diese Wasserstoffziele in die EU-Kommission definiert hat, also 6 Gigawatt bis 2025 und 2x40 Gigawatt bis 2030, das kann man einfach vergessen. Also das ist mal ein Punkt. Und das zweite ist mit den Bidding Zones. Beispielsweise wurde dort in so geleakten Prozessen wurde gesagt, dass man den Strom nur die Wasserstoffproduktionsstätte nur in einer Bidding Zone haben darf, wo auch der Strom, der erneuerbare Strom reinfließt. Und da sehe ich jetzt aber, dass das wahrscheinlich ein Wissensmangel zu dieser Überlegung geführt hat. Und ich begreife den Hintergrund. Man muss das Netz stabilisieren. Oder das ist ein Problem. Also es gibt beispielsweise etwas, das haben die meisten Leute überlesen. In England wird ab Mai dürfen die Autos nur noch kann der Strom für die Beladung von batterieelektrischen Autos zwischen 8 Uhr und 11 Uhr und zwischen 4 Uhr und 10 Uhr abgestellt werden. Und das brauchen sie, um die Netzstabilität zu gewährleisten. Und ich sehe ein, dass man in einer kleineren Zone es einfacher ist, die Netzstabilität zu gewährleisten. Aber was die Leute vergessen, ist ja, dass der Strompreis ein entscheidender Faktor ist bei der Produktion des Wasserstoffes. Das heißt, ich kann nur dann profitabel Wasserstoff produzieren, wenn ich wirklich den billigsten Strom habe. Und Kosten sind immer etwas, wo wir da kämpfen müssen. Und wenn wir mit Kosten kämpfen, dann skalieren wir. Also wir schauen, dass wir die CapEx reduzieren, die Investitionen durch größere Anlagen. Und wenn ich das mache, das heißt dann nur, dass meine variablen Kosten, also der Strom, überproportional zunehmen. Also, dass ich noch mehr Sensibilität habe auf den Strompreis. Also, ich kann wirklich nur operieren, wenn ich den billigsten Strom kriege. Und somit hast du eigentlich genau das, was du willst in einem Stromnetz. Du hast dann, wenn der Strom im Überfluss vorhanden ist, hast du einen Abnehmer. Weil dann ist der Strom billig und das stabilisiert das Netz. Aber wenn der Strom teuer ist, dann hast du einen Abnehmer weniger, weil dann produziert er nicht mehr, sonst verliert er Geld. Also es ist eigentlich die Elektrolyseure. Und die Elektrolyseure, muss ich auch sagen, die sind ja nicht, also die laufen nicht digital 0 oder 1. Die betreibst du optimal mit 70% Leistung. Aber du variierst das und mit dieser Variation, dass du von 70 auf 40 gehst oder von 70 auf 90, um das Stromspiel spielen zu können, oder? Da machst du eigentlich genau die netzstabilisierenden Aktivitäten. Ja. Ja. Und somit schaffst du es, dass du mehrere Bidding Zones zusammenbringst, was ja eigentlich das europäische Ziel sein sollte. Und das sind jetzt halt Diskussionen, die man hat. Und ich bin gespannt, wie das weitergeht. Aber also mit dem ersten Draft, der da rausgekommen ist, also das hat dann schon ziemlich Wellen gegeben. Ich find's interessant, wie die Politik abgeht, muss aber gestehen, dass ich die Prozesse nicht immer vergnügungssteuerpflichtig finde. Also das ist wirklich, also das, ja. Also es waren jetzt 2 Punkte zu retour und ich entschuldige mich, dass ich da diesen Podcast etwas missbrauche, um die Politik zu machen, die ich denke, dass sie sinnvoll sein könnte.
Das ist ja nur eine Meinung von vielen. Also wir versuchen ja hier die Meinungsvielfalt natürlich auch zu reproduzieren.
Ja. Aber wenn wir jetzt wieder auf euch schauen, in H2Energy habt ihr ja auch Projekte europaweit in der Pipeline. Würde so eine Revision der RED II da einen Einfluss haben oder würde man sagen, gut, da kommt man auch irgendwie drum rum, dann muss man ein bisschen umplanen, vielleicht hier den einen Tweak machen und hier den anderen. aber im Großen und Ganzen läuft alles gleich weiter? Oder glaubst du, das hat wirklich einen Einfluss auf die industrielle Entwicklung?
Ja, also wenn ich das jetzt so sage, ich möchte nicht drohend rüberkommen, oder wirklich nicht. Ich möchte auch nicht trotzen und sagen, also wenn ihr das macht, dann mache ich das oder so. Das ist nicht meine Absicht. Aber wir haben beispielsweise, wir haben ja ein sehr großes Projekt in Dänemark. Da wollen wir 1 Gigawatt bauen. Das ist also ungefähr ein Atomkraftwerk Leistung. Und das machen wir auch mit einem Partner zusammen. Und der Partner hat andere Projekte in Australien oder in Amerika. Und wenn wir jetzt natürlich in Europa im Vergleich schlechter dastehen, was die Regulatorien angehen, dann ist es sehr schwierig, dass wir das dänische Projekt diesem Partner so verkaufen können. Also gewisse Dinge kann man vielleicht mitigieren, von gewissen Dingen kann man profitieren, aber es ist meiner Meinung nach, das ist meine Einschätzung, und das sollte wieder wirklich nicht als Drohung genommen werden. Ich glaube, man läuft dort Gefahr, sich sehr, sehr viel zu verbauen. Und zwar aus Unwissenheit. Und ich möchte auch nicht Dummheit oder so vorwerfen, überhaupt nicht, weil es ist sehr komplex. Und es ist eine Technologie, die gibt es ja nicht schon seit 150 Jahren im Einsatz, oder? Also es gibt sie schon seit 150 Jahren, aber nicht im Einsatz. Aber das muss man sich bewusst sein. Und man muss sich auch bewusst sein, dass die Red 2, die wurde ja 2018, glaube ich, definiert, und die Red 1, die war dann irgendwie 2001 oder 3, und 2001 und 3 hat eigentlich Wasserstoff keine Existenz gehabt in den politischen Diskussionen, und somit starten wir eigentlich mit einem Rückstand, und das ist schon ein Handicap für die Entwicklung. Ich glaube, man muss es, wenn man eben Red 3 definiert, muss man sich eigentlich auf den Standpunkt setzen, dass man es neu unter den heutigen Aspekten neu definiert und nicht aufgrund der älteren Definitionen, die gemacht wurden, als die technischen Rahmenbedingungen anders waren.
Waren diese Fragen, auf die du gerade da aufgebracht hast, oder diese Standpunkte, die du gerade vertreten hast, auch der Grund für dich in den europäischen Organisationen, wie zum Beispiel Hydrogen Europe, ja auch in prominenter Rolle oder in leitender Rolle tatsächlich zu betätigen? Bist du der Meinung auch, dass solche Organisationen auf solche Prozesse oder auf solche Entwicklungen, wie du sie gerade beschrieben hast, dann auch nennenswert tatsächlich Einfluss nehmen können und werden?
Also es war Einfluss zu nehmen über meine Rolle bei Hydrogen Europe, habe ich nie so gesehen. Ich finde, Hydrogen Europe, das ist die größte Association was Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologien angeht. Und es ist schön, ein Teil dort zu sein. Und das war eigentlich Motivation. Ich möchte ein Teil davon sein, wie wir den Klimawandel bekämpfen, und ich möchte eigentlich auch ein Teil davon sein, wie wir grünen Wasserstoff ausrollen, Brennstoffzellentechnologien ausrollen, und das ist eine Möglichkeit, eigentlich ein Teil davon zu sein. Ich finde die Rolle von Hydrogen Europe ist eigentlich extrem wichtig, oder? Weil man vergisst immer, die Energiewelt, die wurde ja eigentlich in zwei Teile unterteilt. Es gibt die Moleküle und es gibt die Elektronen. Und Wasserstoff ist eben so ein Hybrid, weil du brauchst die Elektronen, um die Moleküle zu machen. Und das ist dann etwas im luftleeren Raum. Und so ein Verband oder so eine Association, die hat ja eigentlich sehr viele Berechtigungen, oder? Also die bündelt Meinungen oder und Sichtweisen oder von ihren Mitgliedern, aber sie bildet auch eine Plattform, wo man so im kommunikativen Kontext Lösungen erarbeiten kann. Also an diesen Board Meetings, da sind wir sehr heterogen vertreten. Da hat es Vertreter von Equinor, von Nell, von Sunfire war lange dabei, oder sehr, sehr prägend. Und da haben wir andere Sichtweisen, und wir müssen das ausstreiten und ausdiskutieren, oder? Und das sind produktive Diskussionen, die eigentlich den Wasserstofftechnologien helfen. Und es geht dann schon so, dass man diese Meinung auch gegen außen vertritt, oder? Also auch, dass man sie gegen innen vertritt, weil man will ja auch seine Mitglieder eigentlich auf dem Stand halten, was haben wir aus diesen Diskussionen gelernt. Und dann ja, gegen außen vertreten ist natürlich auch die politische Vertretung, ist ein Vorteil von einem Verband. Aber ich denke, so einflussreich, wie viele Leute meinen, dass die Verbände sind, ist es wahrscheinlich nicht, weil jeder Politiker natürlich weiß, wenn ich mit Hydrogen Europe rede, dann weiß ich genau, dass der nicht objektiv argumentiert. Oder? Aber es ist eine Möglichkeit, wie wir uns einbringen können, wie wir unsere Erfahrungen von unseren Mitgliedern einbringen können. Und es ist für mich eine sehr, sehr wichtige Organisation und ich bin der Meinung, dass sie sehr, sehr Gutes macht, viel Gutes macht. Ja. Mhm. Ja.
Wir sind jetzt schon wieder nahe am Ende unserer Zeit. Die Zeit vergeht wie im Flug, muss man sagen, wenn man über diese ganzen Themen mit dir spricht. Hast du vielleicht als Abschluss noch eine Vision oder ein für die Wasserstoffwelt der Zukunft oder auch noch was, das du uns und den Hörern mit auf den Weg geben willst?
Also, ich weiß nicht, wo beginnen. Ich bin der Meinung, also was mir wichtig ist, es sind eigentlich zwei Dinge. Und ich habe das auch schon im Podcast erwähnt, die Energiewende findet ohne Wasserstoff nicht statt. Und wenn ihr eine Technologie beurteilt, wo sie eingesetzt werden kann, dann müsst ihr das unter dem Gesichtspunkt betrachten. Wasserstoff wird es brauchen und wenn gewisse Leute einfach sagen, das ist eine idiotische Technologie, weil die Energieeffizienz inferior sei oder so, dann stimmt das nicht. Und das ist, ich glaube, das ist die zentrale tektonische Bewegung, das mit der Energiewende. Also die Energiewende geht nicht ohne Wasserstoff. Fertig. Der zweite Punkt ist, und da bin ich wahrscheinlich schuldig, wie alle Menschen, ist vielleicht anthropologisch, das seid nicht ideologisch getrieben. Man hat gewisse Affinitäten zu gewissen Technologien und das ist auch okay, dass diese Affinitäten, die hilft einem, sich emotional einzubinden und wenn man die Emotionalität in eine Thematik reinbringt, ist man immer kraftvoller, als wenn man das halt nur so als Apparatschki durchdekliniert. Oder? Aber seid offen, versucht objektiv zu sein bei der Betrachtung von Problemen, bei der Bewertung von Problemen, bei den Geschäftsmodellen. Und akzeptiert und respektiert die anderen Technologien und versucht sie richtig einzubinden. Also es ist ja nicht ein Wettkampf, wer der Schleuere ist. Wir wollen eigentlich die Dekarbonisierung schaffen und das schaffen wir nur, indem wir jede Technologie optimal einsetzen. Also das sind meine Punkte. Das klingt sich jetzt vielleicht etwas esoterisch an und ich möchte da die Esoterik nicht in ein schlechtes Licht rücken. Ich finde es etwas Schönes, aber das sind zwei Punkte, die mir am Herzen liegen. Danke, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, da diese anzusprechen. Ja.
Sehr, sehr schöne Worte noch zum Schluss. Vielen Dank nochmal an dich, Patrick, für die Zeit.
Danke.
Wir hoffen, es hat dir hier etwas gefallen, auch an der Hydrogen Bar. Für uns war es sehr, sehr spannend, sehr, sehr interessant, mit dir über diese Themen zu reden. Erfreut uns sehr. Für die Hörer nochmal der Hinweis, tretet gerne mit uns in Kontakt. Auch dann, wenn ihr vielleicht an den Patrick Fragen habt oder Anmerkungen habt, nutzt das Kontaktformular auf unserer Webseite www.hydrogenbar.de oder nutzt auch gerne direkt die E-Mail-Adresse kontakt@hydrogenbar.de. So könnt ihr dann eure Fragen, eure Anmerkungen, eure Wünsche oder was auch immer uns zukommen lassen. Würde uns sehr freuen. Und ansonsten, ja, was gibt's noch zu sagen, Johannes? Wir hören uns nächste Woche wieder auf jeden Fall.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank vor allem dir, Patrick, für deine Zeit und dass du deine ganzen Erfahrungen und Meinungen mit uns geteilt hast.
Ja, danke vielmals, dass ihr mir dazu die Möglichkeit gegeben habt. Und ich freue mich auf nächste Woche, wenn ich dann auf der anderen Seite des Podcasts sein werde.
Und wer weiß, vielleicht Patrick, vielleicht haben wir ja nochmal die Möglichkeit in einiger Zeit auch nochmal hier in der Dreierrunde uns zusammenzufinden.
Absolut, würde mich freuen. Würde mich freuen und Anmerkungen auch und vor allem kritische Anmerkungen. Das ist kein Problem, wenn ihr da sehr kritisch mir gegenüber seid. Ja, danke vielmals. Okay.
Dann eine schöne Woche an alle und macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören für heute und bis bald. Servus.
Bis bald. Ciao.
Servus.